herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 172 der großen Karnevals-Brunk-Sitzung. Heute am 5. Geburtstag des Eintracht Podcasts heißen wir euch herzlich willkommen. Heute außer mir mit dabei das Dreigestirn, die Alex.
Hallo.
Der Marvin.
Hi.
Und der Dennis.
Hallo.
Sind wir jetzt quasi Bauer, Prinz und Jungfrau?
Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer von euch dreien die Jungfrau ist.
Ich fall mir in meiner Rolle.
Du hast dir wahrscheinlich fälschlicherweise
die einzige weibliche Rolle ausgesucht, richtig?
Ach so, ja, natürlich. Das sollte ich jetzt gar nicht so, naja, egal. Gehen wir fort mit diesem ganzen Faschingskram. Ich bin absoluter Faschingsgrinch. Ja. Aber gut.
Ja, ich feiere, was auch immer kommt.
Genau, wir feiern 3 Punkte gegen Schalke mit einem hervorragenden Tor des Herren Pierson.
Der Joker sticht, ne? Hier 3 Euro ins Phrasenschwein.
Genau, also zu dem Sieg muss ich auf jeden Fall, zu dem Spiel muss ich auf jeden Fall sagen.
Du Liebes, was ist das denn? Was kommt der denn hier wieder aus?
Ja, da kommen wieder die Special Effects, kommen hier alle zum Vorschein. Nee, mal ganz ehrlich, um auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren. Krasses Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass die Eintracht mit 3 Punkten von dem Spiel weggeht.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
Nicht
die erste Halbzeit hat es auch nicht unbedingt vermuten lassen.
Die ersten Minuten waren halt irgendwie so hart. Also du hast halt irgendwie überhaupt kein Gefühl gehabt, dass wir da auch nur irgendwie ins Spiel reinkommen.
Ja, zum Glück hat uns im Endeffekt Drapp im Spiel gehalten. Die Chancen von, ich glaube, es war Fuchs und Höger, die waren ja teilweise auch nicht ohne. Also das hätte auch in der ersten Halbzeit schon ganz anders aussehen können.
Wobei man halt auch sagen muss, dass Schalke 1 richtig gut gemacht hat. Also wenn sie aufs Tor geschossen haben, dann haben sie aber auch zielgenau in Trapps Richtung geschossen. Also ja. Da war ja keine einzige wirkliche Parade dabei, wo du dann irgendwie hast fliegen sehen. Das waren halt viel 1-zu-1 Situationen, in denen er sich bravourös geschlagen hat, aber das ist ja sowieso seine Paradedisziplin. Und ansonsten haben sie halt schon auch immer geguckt, dass sie gut in seine Richtung zielen. Ja, ich will seine Leistung nicht schmälern, ne? Also nicht falsch verstehen.
Ja, aber auf gar keinen Fall.
Was man halt wieder ordentlich sehen konnte, war halt, wie gnadenlos einfach sich unsere Abwehr dabei überrennen lässt. Gerade wenn du halt so ein paar schnelle Spieler hast, wie hier irgendwie Fuchs oder Höger, da hatten wir ja echt Schwierigkeiten, bei den Jungs da hinterherzukommen.
Naja, das muss man halt aber auch so sehen, dass Schalke relativ schnell festgestellt hat, dass über die Seite von Sonny Kittel im Defensivbereich beziehungsweise in deren Offensivbereich viel möglich ist, weil defensiv hat er halt gewisse Schwächen und ist oftmals nicht nachgekommen, als die Schalker versucht haben, über seine Seite halt Angriffe zu starten. Und da ging es halt ein ums andere Mal und da wurde es dann für die Eintracht einfach gefährlich. Und ich habe mich wieder selbst.
Nicht nur das, ich fand halt auch, dass er gerade in der Offensivbewegung viele, viele Ballverluste einfach hatte.
Ja, also offensiv hat er sich auch wirklich, wirklich meiner Meinung nach unglücklich angestellt. Und viele seltsame Entscheidungen getroffen. Also er ist halt nicht in die Räume reingegangen, sondern er ist halt wirklich an der Linie kleben geblieben. Und dann hattest du ganz oft die Situation, dass ein Otschipka mit dem Ball an der Linie stand und der einzige Passweg, den ihm Kittel angeboten hat, war die Linie entlang zu ihm zu passen, obwohl vor ihm ein richtig weiter freier Raum war. Also da hat er halt echt sich unglücklich bewegt und dadurch sind über links wenig Chancen auch am Anfang zustande gekommen. Also ich fand, er hat wirklich unglücklich agiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, grottenschlechtes Spiel. Da fallen mir ganz andere Namen ein. Aber es war halt, ja, war halt echt oftmals der falsche Weg gelaufen und nicht wirklich am Spiel teilgenommen und keine klugen Pässe oder auch kluge Laufwege versucht zu gehen.
Ja, es waren halt viele, viele so kleine Flüchtigkeitsfehler, die sich halt am Ende dann einfach summiert haben.
Ja, für mich war halt wesentlich schwerwiegender die Tatsache, dass er in der Defensivarbeit halt solche Schwächen offenbart. Das ist jetzt nicht eklatant, aber das waren halt Schwächen, die Schalke wirklich versucht hat auszunutzen. Und das hat man halt gemerkt. Das ging dann die ganze Zeit über die Seite von Sonny Kittel. Mhm. Und da konnten wir uns natürlich auch bei einem Kevin Trapp bedanken, wie ihr das schon angedeutet habt. Gleichzeitig aber auch, ich höre mich halt die ganze Zeit doppelt. Hört ihr das auch?
Ja. Woher ja, aber nur ganz das? Leicht bei mir.
Okay, naja. Also ist auf jeden Fall können wir uns da bei Kevin Trapp bedanken. Und was halt auch interessant war, war der erste Fauxpas von Kevin Trapp. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Zum Glück der einzige. Da ist er einfach mal ganz krass. Hat er seine Flanke unterlaufen? Hat er den Ball nicht
bekommen? Aber richtig dran vorbeigesegelt. Da ist mir auch das Herz in der Hose stecken geblieben.
Ja. Da habe ich mir gedacht, was geht denn jetzt? Aber danach war er wenigstens richtig auf dem Posten.
Ja.
Ja, naja, gut. Aber trotzdem fand ich grundsätzlich die Entscheidung eigentlich mal cool zu sagen von Thomas Schaaf, probiere ich es mal mit Kittel anstatt Inouye. Ja, leider hat es nicht hundertprozentig gefruchtet. Aber in der zweiten Halbzeit kam ja jemand für Sonny Kittel, und zwar ein gewisser Herr Pierson, und der hat es ja durchaus gut gemacht.
Es war für mich ein absolut nachvollziehbarer Wechsel, und halt auch im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo wir das bemängelt haben, halt auch mal ein Wechsel, der einfach auch rechtzeitig stattgefunden hat.
Ja, ja, es gab halt mehrerlei Gründe, warum eine Auswechslung stattfinden musste. Natürlich zum einen auch aufgrund der spielerischen Leistung. Andererseits war Kittel aber auch schon gelb gefährdet, also beziehungsweise hatte schon gelb und war dann auch gelb-rot gefährdet. Gerade wenn es um die Defensivbewegung geht, da will man sich sowas nicht leisten. Und dann kam halt mit Pierson jemand rein, der zumindest offensiv Akzente setzen konnte. Und wie du es auch schon gesagt hast, auch mal zur rechten Zeit, also zum Beginn der zweiten Halbzeit. Und da sah es auch wesentlich besser aus für die Eintracht. Also ich denke, in der zweiten Halbzeit ging der Sieg schon in Ordnung, würde ich mal sagen.
Sehe ich genauso wie du, Marvin. Es ist auf jeden Fall auch ein schönes Zusammenspiel gewesen zwischen Stendera, Aigner und Chandler, die dann doch immer mal ein bisschen hin und her gewechselt hatten, ein paar schnellere Pässe zu spielen. Und so ist ja dann auch das Tor, glaube ich, entstanden. Ich glaube, das war ja vorher schon Aigner und Stendera. Dann hat Stendera nochmal rausgegeben auf den Chandler. Ja. Klar, war ein bisschen glücklich abgefälscht, aber war dann auch super, die schön drüber gehoben über Wellenreuther.
Auf jeden Fall, ja. Da kann der junge Torhüter halt auch gar nichts machen. Das ist halt auch sowieso krass, dass eigentlich Schalke momentan so ein Verletzungspech hat, dass so ein junger Torhüter ja spielen muss, ja. Das ist auch ja, ich glaube, selbst Giefer ist ja auch verletzt. Genau. Also, das ist schon nicht ohne, aber zum Glück für uns, ich meine, er hat ja seine Sache trotzdem ordentlich gemacht. Aber super, auch die Flanke von Chandler gut probiert. Was ich aber wieder sagen muss, und dafür wurde ich auch so ein bisschen bei Twitter kritisiert, finde ich auch vollkommen okay. Gibt ja unterschiedliche Ansichten für mich. Ich habe vielleicht auch sehr auf ihn geachtet, aber ist Stendera echt ein Spieler, bei dem ich Qualität sehe und Qualität, die auch über das Niveau anderer herübergeht. Also du merkst halt, dass es ein deutlich anderes Niveau ist, was Stendera eigentlich grundsätzlich mitbringt, als das, was andere oder viele seiner Mitspieler haben. Ja, da sind Pässe dabei, da sind Ideen dabei, das funktioniert nicht alles, aber wie oft er für einen Pass geschlagen hat, kreativ nachdenken und genau zum richtigen Mann, nicht einfach mal den Querpass, nicht einfach mal den plumpen Pass zum Mitspieler, sondern gleich zwei Schritte weiter gedacht. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und ich muss sagen, mich freut es, dass Stendera sich so gut in der Bundesliga etabliert.
Gutes, da gebe ich dir recht. Ich habe auch eure Diskussionen so ein bisschen mitverfolgt auf Twitter. Muss deinen Kritikern insofern recht geben, dass Stendera nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Aber auch bei ihm waren in der zweiten Halbzeit, was du schon gesagt hast, ein paar echt schicke Aktionen dabei. Ich erinnere mich da an eine Szene, wo er kurz vorm 16er Aigner geschickt hatte und genau im richtigen Moment die Lücke zwischen zwei Schalker Spielern gefunden hat, den Moment abgepasst hat, wo Aigner gestartet ist. Aigner kam nachher nicht mehr rechtzeitig an den Ball, und ein anderer Schalke Spieler hat nochmal gestört. Aber das sind so Aktionen, die siehst du halt im Moment wirklich nur von ihm.
Ja. Und das ist halt genau das, was dieses Fußballarbeiten, was die Eintracht in den letzten Jahren immer geprägt hat, auch mal wieder so ein bisschen auf ein neues Niveau bringt, wo du halt merkst, okay, da sind Elemente dabei. Genau diese Szene, die du gerade ansprichst, ist eine, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo ich gemerkt habe, geil, das sind so Szenen, die will ich sehen. Weißt du, wo du auch Fußball denkst. Schön.
Ja, genau, weil er da halt auch wirklich mit dem Ball noch eine ganze Weile gewartet hat, bis einfach der Zeitpunkt gepasst hat. Deswegen ist es mir halt auch in Erinnerung geblieben. Mhm. Also so Sachen hat er halt. Und da gebe ich dir auch echt recht. Du hast halt viel einfach Linie hoch, runter, Flankenschlagerei. Das sieht oftmals auch so aus. Klar geht unser Spiel viel über die Außen, aber das ist auch oft einfach, wir probieren draufzuhalten. Und nicht immer bis ins letzte Detail überlegt. Hm. Und er bringt halt schon ein bisschen was Filigranes mit auf den Platz.
Ja, filigran sieht es dabei momentan nicht wirklich aus, wenn Seferovic und Meier sich gegenseitig die Bälle zuwurschteln. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, das haben wir in der letzten Woche schon angesprochen, zumindest Seferovic ist so ein bisschen von der Rolle.
Und da ist genau das, also die Kritik, die wurde diese Woche auch auf Twitter lauter. Ich war ja eigentlich derjenige, der es letzte Woche gesagt hat.
Genau.
Ich fand, Seferovic hatte eine aufsteigende Tendenz. Der war an vielen Szenen beteiligt. Da waren auch Szenen dabei, die wirklich gut überlegt waren. Der war auf links, auf rechts zu sehen. Ich erinnere mich in der zweiten Halbzeit an eine Szene, da kam er von rechts, hatte den Ball mitgenommen, hat in die Mitte zu Pierson gepasst, hat mit dem Doppelpass gespielt. Pierson hat den Ball nochmal festgehalten, wartet, bis er kommt und legt ihm den ein Stück weit nach hinten. Daraus ist dann nochmal eine Torchance entstanden, als er so aus 20 Metern Entfernung abgezogen hat. Der hatte offensive Akzente. Wer das überhaupt nicht hatte, war ein Meier. Ich habe es nochmal nachgelesen. 8 Ballkontakte in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit werden nicht viele dazugekommen sein. Seine Laufwege, die mag er sich mal selber angucken und erklären, was er sich dabei gedacht hat. Also der war ja überall, nur nicht da, wo es vielleicht auch notwendig gewesen wäre. Also ich fand, das war eins der schwierigsten Meier-Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Und würde, klar, Seferovic noch nicht so stark wie in der Hinrunde sehen, aber auf jeden Fall mit nach oben zeigender Formkurve. Und deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass die Kritik gerade an ihm diese Woche nochmal so laut geworden ist.
Okay. Meier, hatte er überhaupt einen Torschuss gegen Schalke? Ich kann mich an keinen erinnern.
Ja, und nee, auch nicht. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit 8 Ballkontakte. In der zweiten kann ich mich jetzt an einen Ballkontakt erinnern, da hat dann Ball in die Fresse geschossen bekommen. Und ansonsten war der war nicht existent. Der war noch nicht mal auffällig, dass er Zweikämpfe gewonnen hat. Wenn man sich seine Zweikämpfe mal anschaut, ich habe mir heute nochmal Teile der ersten Halbzeit angeschaut, das ist ein besserer Begleitschutz. Also ich fand das echt ganz schwierig. Ich meine, ihr wisst alle, dass ich nicht der größte Meier-Freund auf dieser Welt bin und meine Klappe oftmals nur halte, weil er halt Tore schießt. Aber ja, im Moment ist es halt auch mehr als schwach. Wenn man so ein bisschen in die Benotung reingeht, ist er für mich eine glatte 6.
Aber war er nicht auch in der ersten Halbzeit relativ stark in Manndeckung genommen worden von Schalke?
Das wollte ich gerade sagen. Es ist im Endeffekt natürlich auch Schalke, klar, war sowieso auf Abwehr aus in dem ganzen Spiel. Hat da sehr, sehr gut auch die beiden Top-Spieler, zumindest in der Torliste, relativ gut zugestellt. Und gerade ein Meier, René gerade schon gesagt hat, gerade in der ersten Halbzeit, da haben ja 3 Leute dem fast auf den Füßen gestanden. Hat er, glaube ich, dann so ein bisschen versucht, immer aus dem offensiven Mittelfeld eher noch ein bisschen defensiver zu rücken. Das meintest du ja vorhin auch, Alex, dass man manchmal gedacht hat, wo läuft der denn rum? Das hat aber, glaube ich, auch so ein bisschen Sinn und Zweck, überhaupt mal wieder eine Anspielsituation zu bieten, mal wieder ein bisschen, weil da vorne war er komplett zugedeckt, da ging gar nichts mehr.
Jo, aber seine Aufgabe ist nicht, Anspielstationen im defensiven Mittelfeld zu bieten.
Ist nicht seine Aufgabe, aber ich sag mal so, der Spieler merkt ja selbst, ob er einen guten Tag hat, und da sind wir uns sicherlich einig, dass das nicht sein bester Tag ist, sonst lässt er auch hier einen Hövedes oder sowas, kann er trotzdem mithalten. Hier hat er gerade auch in so einem Hövedes, da hat er viel Chancen gehabt, wenn da der Ball, das war auch, was der Marvin ja schon gesagt hat, die Zweikämpfe hat er eigentlich auch verloren gehabt. Das ist schade gewesen, dass Meier nicht den idealen Tag hat. Aber ich muss sagen, so diese ganze Kritik, dass man sagt, Mann, Meier war super lusche und so weiter, kann man, denke ich, nicht so ganz stehen lassen, weil er es halt auch mit am schwersten hatte. Verständlich durch die vorherigen Spiele, die er eben mit sehr guten Toren ja auch abgeschlossen hat. Das war wahrscheinlich auch so die Taktik.
Ja, klar, logisch. Ich meine, dann hast du halt bis Schalke 04, hast dann trotzdem halt auch Leute in der Innenverteidigung wie ein Matip, der halt über die entsprechende Größe verfügt, um einem Meier dann natürlich Paroli zu bieten, und dann hast du einen Nastasic, der halt natürlich aber auch am Ball relativ gut ist und dann aber auch in Sachen Fußarbeit, ja, dem Meier gut auf den Füßen stehen kann, und dann wird's natürlich problematisch. Sehe ich ähnlich. Trotzdem ist es halt bei Meier halt auch Der hat in den letzten Wochen ja immer wieder getroffen. Also ich denke, allein deswegen würde die Kritik an ihm nicht großartig laut werden. Und bei Seferovic ist es halt so, der hat halt noch nicht diesen Ikonenstatus, wie es bei Meier ist. Und da wird er öfter mal Ziel gewisser Angriffe, wobei das ist ja alles noch im relativ moderaten Verhältnis. Und am Ende des Tages, warum beschweren wir uns überhaupt, die Eintracht hat gewonnen, ne?
So ist es.
Ja, ich meine, im Endeffekt, ne, wenn du dir überlegst, ich hätte gar nicht gedacht, dass die Eintracht mal kein Gegentor kassiert. Und das bei der Abwehr.
Ja, nur mit der Notinnenverteidigung, die ihren Job wirklich gut gemacht hat.
Ja, Matlung hat mir nicht so gefallen, aber in Russ fand ich wirklich, wirklich gut.
Ihr immer mit eurer Meckerei an Matlung, ey.
Matlung hat im Rahmen seiner Möglichkeiten ein ordentliches Spiel gemacht, finde ich auch. Ist jetzt auch keiner, natürlich ist es immer schwierig, sowas zu bewerten, wenn du im Stadion bist und natürlich nicht auf das andere Spielfeld eine so optimale Sicht hast, aber mir ist jetzt kein Fehler in Erinnerung geblieben, den ich Matlung ankreiden könnte. Nee. Insofern hat er für mich ein ordentliches Spiel gemacht. René, wie hast du das denn auf der Mattscheibe gesehen?
Ich kann mich da auch an keine Aktion erinnern, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt sein Verschulden gewesen. Es war halt generell in der ersten Halbzeit, dass die Abwehr das Problem hatte, dass sie da halt nicht hinterher kam.
Ja.
Aber da war jetzt keiner, den ich jetzt irgendwie aus diesem Konstrukt herauspicken würde, wo ich sagen würde, okay, du hast jetzt irgendwie offensichtliche Fehler gemacht, schon gar nicht in Matlung im Moment.
Okay, und Hasebe, muss ich sagen, hat mir erneut relativ gut gefallen. Ich fand seine kämpferische Leistung wieder ziemlich ansprechend. Also irgendwie habe ich das Gefühl, langsam bekommt er so den richtigen Boogie rein. Ja, und jetzt hat er auf jeden Fall mal ein ganz gutes Gefühl für das Gespür oder ein gutes Gespür für das Spiel der Eintracht. So kommt es mir gegenwärtig vor. Denn sein Niveau bleibt einigermaßen konstant.
Ja, du merkst halt schon, dass er in die Zweikämpfe reingeht und sich auch den ein oder anderen Ball da rausholt und auch immer mehr Übersicht bekommt und da auch in der Lage ist, Bälle sinnvoll zu verteilen. Also auch für mich ganz klare Tendenz nach oben.
Langsam wieder zu der Verstärkung, die wir und auch insbesondere die Alex uns vorher erhofft haben. Ja, genau.
Ich wollte es gerade sagen, also jedes Spiel gegen Schalke war auch eins der ersten Spiele, wo ich abends aus dem Stadion rausgegangen bin und mir dachte, Hasebe, er kann es ja doch. Also ja. Der kommt langsam und man merkt auch langsam, dass er deutlich besser zurechtkommt. Er hat immer mehr die Fäden in der Hand, das Spiel zu lenken und zu leiten. Ich glaube, nicht ganz unschuldig ist da dran, aber auch die bisschen defensivere Ausrichtung von Marc Stendera.
Das kann gut sein, das ist ein guter Punkt, dass sich die beiden halt auch durchaus gut ergänzen. Ne?
Genau. Und ich glaube, dass er an seiner Seite viel Arbeit ihm nach vorne abnimmt und ich glaube, da können sich einfach beide besser auf ihre Stärken konzentrieren und ich glaube, deswegen könnte das so eine Art Duo auch werden, wie es einst Rode und Schwegler waren, die auch immer nur zu ihrer wahren Genialität gekommen sind, wenn der jeweilige Partner dabei war.
Was im Umkehrschluss aber ja dann auch, nee, Kittel spielt hier auf links, nicht in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, dass es schwierig macht, ja dann für Kittel da irgendwie einen Platz zu finden, aber...
Ja, aber hat
da gut, ich meine, einen Kittel kannst du ja auch nicht nur auf links einsetzen, ne? Also, könntest du ja auch in der Mitte probieren, aber das ist halt niemand, den du auf die 6 ziehst oder den du mit nach hinten ziehst. Ne? Ja. Das ist halt eine sehr, sehr offensive Variante.
Ja, ja.
Aber er hat sich halt jetzt mit seinem Auftritt am Samstag, glaube ich, auch erstmal ein kleines Minus in sein Hausaufgabenheftchen gearbeitet. Also, ja.
Und dafür Pearson halt ein ordentliches Plus.
Das ist richtig. Wobei er das halt auch mal konservieren muss, ne? Also, da haben wir von Pearson das erste Mal eine richtig gute Halbzeit gesehen. Mhm.
Ja gut, man muss ihm halt auch die Chancen geben, gute Halbzeiten irgendwie mal zu zeigen. Also wie oft hatte er es denn jetzt, dass er mal wirklich eine komplette Spielzeit oder eine komplette Spielhälfte mal auf dem Platz war?
Ja, naja gut, jetzt vor der Winterpause gab es auch eine ordentliche Partie, die er in Leverkusen gezeigt hat. Ansonsten waren es halt immer nur so kurze Ausrufezeichen, die er geleistet hat. Aber andererseits ist es so, jeder weiß, dass er das Talent hat. Auch ein Schaf ist sich dahingehend sicher. Und er hat uns immerhin jetzt schon 4 Punkte, also so potenzielle Unentschieden, hat er zu Siegen verwandelt. Das ist erstmal eine Sache, da muss ich sagen, 4 Punkte allein wäre der wenig, nicht komplett allein, aber irgendwo schon allein verdient.
Ach so, rechtfertigt.
Er rechtfertigt, ja, natürlich, ja, er rechtfertigt irgendwo auch dann die Leihsumme, die wir für ihn zahlen, oder sei es das Gehalt, wie auch immer. Aber es macht sich schon bezahlt, dass wir ihn ausgeliehen haben.
Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, wie du auf diese 4 Punkte kommst, aber du rechnest einfach die Differenz zwischen dem Unentschieden, was wir ja quasi sowieso schon gehabt hätten, und den 3 Punkten zum Sieg.
Naja, klar, macht ja viel mehr Sinn, als wenn ich sage, er hat uns 6 Punkte gerettet, weil nur weil er, weißt du, was ich meine? Ist doch klar.
Ne? Ja, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum so viele Leute da ein Fragezeichen im Gesicht hatten. Also ich fand es auch sehr einleuchtend, was er da berechnet hat.
Ja, ich merke schon, ja, so Mathe ist für viele Leute ein bisschen ein Problem. Ja, normalerweise habe ich gedacht, Mathe ist immer nur für mich ein Problem, aber vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler. Naja, aber gut, die Alex ist wenigstens auf meiner Seite, ja, und ich glaube.
Auf unserem unteren mathematischen Level scheinen wir uns sehr gut zu verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein sehr unteres Niveau. Aber wir verstehen uns, das ist die Hauptsache. Und der Lukas, wenn er uns da zuhören würde, würde uns da auch verstehen und würde sich freuen, dass wir ihm Punkte direkt zugesprochen haben. Jetzt das letzte Spiel gegen Schalke. Das ist eine grandios tolle Angelegenheit. Ich muss echt sagen, ich hätte nicht mit einem Dreier gerechnet. Ich bin umso froher, dass es jetzt passiert ist.
Ja.
Und jetzt auch zu neuen Ufern, ne?
Ja, vielleicht nur mal kurz bei Piasson bleibend. Er hat ja jetzt auch, wurde jetzt in diversen Zeitungen zitiert, dass er gesagt hat, dass er gern bleiben würde. Mhm. Ist halt fraglich, ob das zu realisieren ist. Ich glaube nicht, dass Chelsea ihn für wenig Geld an uns verkauft. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat auch Hübner sowas schon mal angedeutet, dass man das mit Chelsea besprechen wird, ist, dass man die Ausleihe einfach nochmal verlängert.
Ja. Hat er denn noch genug Restvertrag, ja? Ne?
Ich meine, der hätte Vertrag bis 2018.
Ja, dann 17 oder 18, würde das sicherlich gehen. Drei, ja.
So, das heißt, du könntest auf jeden Fall nochmal ein Jahr Laie dranhängen, und ich glaube, das könnte tatsächlich für alle Seiten ein gutes Geschäft sein. Da kann er beweisen, ob er sich tatsächlich durchsetzen kann.
Ja,
oder das eben ist, auch nicht.
Eigentlich eine gute Option, und ich denke auch, so sollte es laufen. Fakt ist ja, dass Chelsea, in dieser Form, das meine ich gar nicht böse, Piasson ist ja mittlerweile in einer ganz guten Form, aber das reicht natürlich noch lange nicht für Chelsea, das ist ja ganz klar. Ne? Also so würde er diesem Verein kein Stück helfen, wenn selbst ein Schüle dem Verein nicht nachhaltig helfen konnte. Ja? Ich gehe auch davon aus, dass es das Konzept des FC Chelsea sein wird, diesen Spieler ins Schaufenster zu stellen und dann möglichst gewinnen, wieder zu verkaufen.
Das denke ich auch.
Dass wir das Geld aktuell einfach nicht haben und Piasson natürlich auch hat, wenn er selbst zwischen Bank und Startelf pendelt, aufzubringen, ist auch klar. Ich denke aber, dass eine Fortführung der Leihe eine gute Lösung ist, auch weil er mit Schaf Trainer hat, mit dem er anscheinend ganz gut klarkommt.
Ja gut, aber...
Ja, also ich glaube, das ist auch für Chelsea das Beste, weil bislang stand er noch in keinem Schaufenster wirklich drin. Ne? Also... Der hat jetzt bei uns mal ein paar Mal anklingen lassen, dass er was drauf hat. Aber Schaufenster kann man dazu nicht sagen.
Es gibt unterschiedliche Level. Ja, ich meine, bei Chelsea ist es so, die kaufen ja Jungtalente. Die sichten Talente, kaufen sie jung und verleihen sie. Wenn sie sehen, dass es in dem eigenen Farmteam jetzt nicht wirklich funktioniert, also in der eigenen Jugendmannschaft, so, dann geht's Schritt für Schritt. Und eigentlich so das niedrigste Niveau, ohne das jetzt despektierlich behandeln zu wollen, ist dann so Belgien, Niederlande. So, und da hat er ja schon seine ersten Schritte getan. Und da war ja auch ziemlich gut, der Lukas Piasson. Hat ja da schon für einige Erfolge gesorgt. Ich glaube, bei Vitesse Arnhem war das. Und dann ist es das zweite Niveau, ihn wirklich an ein, kampfbereites einen kampfbereiten Fußball zu gewinnen, und dann hast du natürlich die Bundesliga, gerade in der ersten Bundesliga ist natürlich Zweikampf sehr wichtig, aber auch Schnelligkeit, das sind alles Dinge, die er mitbringen sollte, um dann überhaupt mal theoretisch bei Chelsea zu bestehen, und da ist die Bundesliga natürlich jetzt das nächste Niveau, dem er sich stellen muss, aber was halt auch nur funktionieren kann, wenn er halt auch dauerhaft spielt, und solange der nicht dauerhaft bei der Eintracht spielt, ist er für Chelsea einfach de facto sowieso komplett uninteressant, und deswegen wird es dann eine Leihe geben. Ein notwendiger oder ein möglicher Zwischenschritt, den kann ich mir nur vorstellen, dann bei einem schlechten oder mittelmäßigen Verein in England, aber da will man ja auch potenziell seine eigenen Kontrahenten nicht immer stärken. Deswegen ist Deutschland ein sicherer Hafen, und ich denke, für ihn auch keine schlechte Wahl. Wenn das irgendwie funktioniert, wenn man sich einig wird, dürfte Piasson definitiv bei der Eintracht bleiben. Und für uns wäre es auf jeden Fall nicht schlecht.
Schlecht auf keinen Fall, eher von Vorteil.
Wir haben noch eine Sache nicht besprochen von dem Schalke-Spiel, und zwar einmal der Elfmeter.
Ja, da wollte ich jetzt auch hin, genau. Was sagt denn euer unteres mathematisches Niveau zu dem Thema der Elfmeter-Begünstigung für die Eintracht?
Schiebung, sagt mein Niveau.
Also ich muss ja sagen, ich habe den Elfmeter gar nicht so wirklich wahrgenommen, also den vermeintlichen Elfmeter, der keiner war. Das ist irgendwie untergegangen im Weiß nicht warum, aber wenn ich mir die Szene nochmal angucke, schon klar, das muss einen Elfmeter geben. Wäre das jetzt eine einzelne Situation, könnte ich auf jeden Fall darüber hinwegsehen, weil wir eh gewonnen haben. Aber die Tatsache, dass es jetzt schon so häufig der Fall ist, stößt mir doch ein wenig bitter auf.
Der wievielte Elfmeter war das jetzt, den wir ganz klar nicht bekommen haben?
Also ich habe es im Stadion tatsächlich wahrgenommen.
Ich hatte nur gefragt, der wievielte
also
Elfmeter das war, den wir...
Insgesamt waren es vier, die wir nicht bekommen haben, und einen haben wir gegen uns gepfiffen bekommen, der keiner hätte sein sollen. Insgesamt fünf glasklare Fehlentscheidungen.
Das ist schon eine ganz ordentliche Quote eigentlich.
Was mich halt bei dem Elfmeter auch so gewundert hat, war, wie schnell der Schiedsrichter sich von der Situation weggedreht hat. Also das war mir im Stadion schon aufgefallen. Ich habe es mir im Fernsehen nachher nochmal angeschaut. Der stand schon im Rücken zur Szenerie. Da hat Hasebe noch nicht am Boden gelegen. Also der hat die Szene, glaube ich, gar nicht richtig wahrgenommen und hat sich sofort einfach umgedreht und
ist in die andere Richtung gelaufen. Er ist vielleicht ein bisschen zu theatralisch dann auch gefallen, als Hasebe das gemerkt hat. Also ich habe es auch nur im Fernsehen gesehen, dass er sofort diesen typischen ich fliege jetzt so ungefähr. Das ist natürlich immer, ja, vielleicht ist da, wie hieß der Schiedsrichter, Marco Fritz, glaube ich, oder sowas. Ja. Der hatte natürlich da eventuell dann nur diese Gestik, Mimik gesehen, gar nicht mehr unten auf die Beine geguckt. War natürlich eine klare Fehlentscheidung, aber es sollte natürlich auch, man muss es nicht noch theatralisch darlegen, so ein Foul, denke ich, um klarzumachen, wenn er gestürzt wäre, hätte er vielleicht eher gepfiffen. Das würde zumindest auch das unterstreichen, was du sagst, Alex, weshalb er dann sofort sich weggedreht hat und hat gesagt, okay, da war nichts, fertig, weiter. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das eventuell einfach ein bisschen zu dick aufgetragen war.
Nun, Theatralik ist halt in der Bundesliga immer ein großer Punkt. Denn, wenn wir uns mal die anderen Vereine oder die anderen Partien so anschauen, da gibt es kaum einen Elfmeter, der nicht mit großer Theatralik herausgefordert wird. Ne? Und eigentlich ist Hasebe ja eigentlich nicht als größter Schauspieler bekannt. Deswegen finde ich es auch ein bisschen fragwürdig, dass gerade bei ihm da so schnell sich umgedreht wird. Ja, es gibt andere Bundesliga-Fußballer, die wesentlich dramatischer in ihren Auftritten sind, wenn es um die Erreichung eines Elfmeters geht. Finde ich ein bisschen schade, aber Fakt ist, hier zieht sich ein roter Faden durch die Bundesliga-Saison und irgendwie macht das auch keinen Spaß mehr. Jetzt in der Situation, wo wir führen oder beziehungsweise wo wir das Spiel gewinnen, ist es nicht ganz so dramatisch. Aber bei potenziell knappen Partien muss jetzt auch mal überlegt werden, mal wirklich genau hinzugucken, denn ich meine, wir haben wirklich mindestens einen Punkt verloren gegen Augsburg, ja, und das war nicht die einzige Partie, wo wir benachteiligt wurden. Am Ende des Tages kann sich sowas negativ tabellarisch auswirken und wenn treu des Bruchhagenschen Satzes, jede Tabellenposition kostet oder bringt Geld.
Ja, also ich finde
gegen Schalke war es jetzt insgesamt auch oberkrass, ne? Also das Hinspiel gegen Schalke war ja das Spiel, wo wir einen ganz klaren Handelfmeter nicht bekommen haben. Stattdessen aber, ich glaube, Medojevic war es, einen Handelfmeter gegen sich gepfiffen hat, der definitiv keiner war. Das heißt, da hätten wir aus einem Unentschieden durch die zwei Elfmeter einen Sieg machen können. Und so wenig eng war das Rückspiel jetzt hier gegen Schalke auch nicht.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt, wo Hasebe geflogen ist, stand es 0-0. Und ein 2-0 hätte mich die letzten 5 Minuten der Spielzeit
auf
deutlich ruhiger
Fall,
auf meinem Platz stehen lassen.
Nein, das, was ich gesagt habe, lässt mich halt jetzt hier nur, sag ich mal, staatsmännisch das beurteilen, nur weil wir ja genau wissen, dass die Eintracht am Ende des Tages 1-0 gewonnen hat. Zur Zeit der Spielsituation sah das ja ganz anders aus, und da hast du vollkommen recht. Das sind ja auch so möglicherweise spielentscheidende Szenen, dass die halt immer gegen uns gepfiffen werden. Ist ärgerlich, aber du hast vollkommen richtig das Hinspiel angemahnt oder angesprochen. Das lässt mich heute noch ratlos zurück.
Ja, zumal wir dann auch ein positives Torverhältnis. Elfmetern, beziehungsweise vielleicht sogar dem einen, den wir gegen uns gepfiffen bekommen haben, wenn der nicht gezählt hätte, wären wir ja hier weitaus positiv. Und Alex Meyer, kilometerweit vor Arjen Robben. Also hätte, wäre, wenn, ne?
Ja.
Hier, aber Fahrradkette und so.
Ja, also das ist definitiv ein Thema. Da müssen wir genau unsere Augen drauf spitzen. Müssen wir genau gucken, wie das in der nächsten Zeit vorangeht. Denn noch mehr Elfmeter, die wir nicht bekommen, sollten das nicht werden.
Das auf jeden Fall. Die einzige Frage ist nur, was will man machen? Ich glaube, es waren 3 oder 4 verschiedene Schiedsrichter, die das so gepfiffen hatten.
Thematisieren. Nicht aufhören, das zu thematisieren. Ganz ehrlich, wäre das Bayern vor 3 Jahren passiert, ein Uli Hoeneß wäre mit seinem hochroten Kopf, der wäre 30 Mal explodiert, aber so laut, dass jeder es mitbekommen hätte. Und bei uns ist viel zu viel Ruhe dahinter.
Ja.
Und es muss einfach jedem Schiedsrichter klar sein, dass Elfmeter gegen die Eintracht ein Thema ist. Und wenn der auf das Spielfeld geht und die Pfeife in den Mund nimmt, muss der einfach permanent im Hinterkopf haben, ich darf hier keine falsche Elfmeterscheidung treffen. Also und deswegen erwarte ich auch von einem Hübner und von einem Bruchhagen, dass sie den Mund aufmachen und zwar laut. Und gerne auch nochmal Armin Fee zitieren, der letztes Jahr oder was noch in der zweiten Liga gesagt hat, bei uns muss ja erstmal jemand erschossen werden, bevor wir den Elfmeter bekommen. Und es ist nach wie vor so.
Immer noch ein Klassiker, egal, der Spruch.
Ja. Er hat halt nicht ganz unrecht mit dem Satz. Das ist halt das Traurige daran, ja.
Nee.
Und wir tragen es halt einfach nicht nach außen. Wir sagen dann immer von wegen, ja, gleicht dich wieder aus, Liga zementiert, hast du nicht gesehen. Wie soll sich denn was
verändern, wenn dein Mund nicht aufmacht? Gleicht sich aus. Wo gleicht sich denn da was aus?
Ja, hast ja recht.
Ja, deswegen, da müssen wir klar Stellung zu beziehen. Und ich finde es auch gut, dass der Kicker es heute nochmal aufgegriffen hat und es auch nochmal so ein bisschen gegenübergestellt hat, welche Szenen alle dabei waren. Weil wir haben jetzt Spieltag Nummer, keine Ahnung, 20, 21. Genau, und es sind schon 5 Elfmeter-Entscheidungen gegen uns da. Also, das ist ja in jedem zweiten Spiel eine. Ja gut, in jedem vierten, aber es sind einfach zu viele.
Unteres mathematisches Niveau.
Die einfachen mathematischen Dinge, die fallen mir eben schwer.
Dafür gibt's einen Taschenrechner, genau.
So, und deswegen erwarte ich einfach, dass wir zu dem Thema lauter Stellung beziehen.
Das ist
und
eine
nicht
gute
da so,
Sache.
Ja, tut mir leid.
Und wir machen
es doof gelaufen.
Wir machen es jetzt schon mal genommen.
Jo. Genau.
Und anderes Thema zu dem Spiel, Dennis, du hast da was angedeutet.
Du meintest mit
der René, warst du das?
Nee, Dennis hat er gesagt, er hat 2 Themen. Das eine war der Elfmeter und das andere war?
Weiß ich es gar nicht mehr.
Soll Dennis denn jetzt noch wissen, was er eben gemeint hat?
Ja, das ist eine gute Frage.
Er ist keine Frau.
Wir sind ja hier keine Teenager-Runde, die sich an alles noch erinnern können.
Es ging, glaube ich, nur noch mal um Kevin Trapp, dass er mir so gut gefallen hat, dass er sich wieder zum Nationalmannschafts-Aspiranten herangetastet hat, ohne diese Fehler. Ich sag mal, wenn man den Gegenüber gesehen hat mit Wellenreuther, klar, er ist noch ein bisschen unerfahrener und so weiter, hat schon das ein oder andere Mal daneben gegriffen. Und Trapp hat wieder souverän gespielt. Ich glaube, darauf wollte ich nochmal zurück.
Okay, das ist schön, dass du darauf hinaus willst. Da hast du nämlich vollkommen recht. Nein, die Sache ist einfach, die Trapp ist jetzt zurückgekommen und strahlt eine ungemeine Souveränität aus. Und dann spielt ihn natürlich jetzt auch wirklich gut in die Karten. Meyer hat jetzt gemeint, er wäre der nächste Nationalspieler und für ihn ist es ganz klar, dass Trapp Nationalspieler wird. Kann man dahin stehen lassen, die Aussage, aber Fakt ist ja, dass seine Konkurrenz wirklich schwächelt. Ja, wir haben es schon öfter thematisiert, Bernd Leno kriegt jetzt wieder 5 Gegentore, ja.
Und was für Dinger, ne? Also da ist er ja noch nicht mal unschuldig, ne? Nö. Also den einen Freistoß, wo er sich die Mauer komplett versemmelt hat und dann auch noch neben den Ball greift, das ist ja schon ein ordentlicher Bock, den er da geschossen hat.
Ja, Marc-André Ter Stegen hat Probleme mit der direkten Konkurrenz in Barcelona. Das ist ganz klar, dass beim FC Barcelona ein Konkurrenzverhältnis herrscht, was nicht ohne ist. Dem wollte er sich stellen, aber wahrscheinlich muss er die Konsequenz dafür tragen. Die heißt halt, kein sicherer Platz in der Nationalmannschaft. Wenn er, aber ich meine, er wird jetzt wieder in der Champions League spielen, aber dabei spielt er in der Liga nicht. Das ist äußerst problematisch. Kann auch für Löw kein Grund sein, zu sagen, das ist trotzdem mein sicherer zweiter, dritter Torwart. Dann hast du Ron-Robert Ziele, der momentan in der Masse der Bundesliga-Mittelmäßigkeit mitschwimmt und auch keine guten Partien macht. Und wer kommt noch?
Ja, den einzigen, den ich noch sehe, der aber gar nicht so bis jetzt im Fokus stand, ist Timo Horn von Köln. Ne? Also der hat ja bis jetzt auch eine wirklich überragende Hinrunde gespielt. Ich glaube aber, dass er einfach noch längere Zeit die Konstanz auch erstmal beweisen muss, um da in einen näheren Kreis zu kommen. Aber wenn man so ein bisschen die Liste der qualitativ hochwertigen Torhüter aufzählt, sehe ich einen Timo Horn deutlich vor einem Roman Weidenfeller, deutlich vor einem Bernd Leno, deutlich vor einem Ron-Robert Zieler und Marc-André ter Stegen verfolge ich eigentlich zu wenig, um mir da ein echtes Urteil darüber bilden zu können.
Aber guter Punkt, gerade Weidenfeller, ja, da muss man ja mittlerweile sagen, dass der BVB trotz dem guten Roman manchmal sogar wieder die Spiele gewinnt, ja, denn er irrt im Strafraum herum wie zu grauseligsten Zeiten, ja. Also da hast du vollkommen recht, auch momentan nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und Timo Horn, ganz klar, das ist ein Mann, der hat das Potenzial, auch dauerhaft in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen, aber Kevin Trapp ist zumindest mal einen Schritt weiter.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Aber wenn wir von seiner Konkurrenz sprechen, dann ist Timo Horn für mich noch am ehesten zu nennen.
Auf jeden Fall.
Da sind die anderen schon ganz weit abgeschlagen.
Ja. Aber ich glaube, Dennis hatte ursprünglich was anderes noch im Kopf gehabt. Das denke ich zumindest mal. Denn wir haben noch gar nicht über diese tolle Choreo gesprochen.
Oh, ja, das stimmt. Das haben wir wirklich noch nicht gemacht. Das hatte ich tatsächlich vorhin nicht im Kopf.
Ah, siehst du mal. Naja, ich lege dir Dinge in deinen Kopf und deinen Mund, weil ich denke, dass du so allwissend bist und natürlich auch darüber referieren willst. Also für mich war es echt am Samstag so, dass ich echt mal wieder ein Gefühl hatte, geil, heute Stadion, heute Choreo, mal wieder richtig Bock. Ja, in diesen kalten Zeiten ist es manchmal bei mir so, wo ich denke, ach, oh, jetzt raus, ja, schön Wochenende, könntest du auch eine heiße Honigmilch mit trockenen Keks futtern, ja, und dich in deine Decke einmümmeln. Nein, raus geht's, denn es stand fest, es wird eine Choreo geben. Und für mich war die grandios. Ich fand, es war richtig schön. Auch diese großen Buchstaben, wo schön und breit Frankfurt drauf stand, die dann von innen heraus mit Rauchbomben mehr oder weniger bestückt wurden, ja, das sah schon eindrucksvoll aus, gerade dann auch im Fernsehbild. Für mich war es echt mal wieder eine tolle Angelegenheit.
Da hast du natürlich recht, Marvin, auf jeden Fall. Also das war, wie du ja schon gesagt hast, richtig groß vorher angekündigt, auch mit sehr seltsamen Diskussionen, sag ich mal. Also ich weiß nicht, was man daran hätte jetzt verbieten sollen. Es ging ja irgendwie drum, die Choreo soll verboten werden in der Art und Weise, wie sie da dargestellt wird. Das wurde ja längere Zeit auch diskutiert, wurde dann ja doch jetzt durchgeführt. Wahrscheinlich liegt es an diesen, ja, wie du schon gesagt hast, an diesen Buchstaben, die mit Rauch befüllt werden und da dann
noch. Nee, es war ja schon viel Pyrotechnik dabei im Einsatz, ne? Also
ja.
Die Raucheffekte plus unten die Flackerdinger, die nachher noch kamen.
Ja, du meinst im Endeffekt die Flash.
Mhm. Genau. Also kann ich mir schon vorstellen, dass du da erstmal drüber nachdenken willst, ob du das dem Randalemeister 2012 genehmigen willst. Also von daher verstehe ich's. Was ich halt nicht verstehe, ist, woher die Problematik kam, weil es gab ja wohl eine Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens vom Ordnungsamt und wer sich ja zum Schluss quergestellt hatte, war gar nicht hier so, genau, und gar nicht hier Sicherheitsbeauftragte, Polizei, die waren sich ja alle einig, dass man da sein Okay zugeben kann. Und dann kommen auf einmal DFB und DFL und ziehen ihr Veto. Mit welcher Begründung und welchem Recht? Also, da ist halt so mein totales Unverständnis.
Naja, Recht, weil sie halt einfach Lizenzinhaber von dem.
Weil sie es können, genau.
Gedöhnt sind, weil sie es halt können. Gab es da eigentlich eine offizielle Begründung, warum sie da irgendwie Veto eingelegt haben?
Gab es bestimmt, aber gelesen habe ich nichts. Nee.
Also zumindest nichts, was großartig in die Öffentlichkeit getragen wurde, aber ich nehme an, dass man sich da schon intensiv drüber ausgetauscht hat. Aber wie gesagt, also wenn da seitens der Stellen, die es auch tatsächlich zu verantworten haben, einfach ein Okay vorliegt, dann weiß ich nicht, was irgend so ein Schreibtisch-Sicherheitsbeauftragter von der DFL oder dem DFB auf einmal will und sich da einzumischen.
Also, ich gehe ja. bin fest davon überzeugt, dass das nichts mit Sicherheit zu tun hat, sondern nur nach dem Motto von wegen, unser tolles Lizenzprodukt wird dann hier mit offiziell mit Pyro in Verbindung gebracht und wollen wir das überhaupt? Das ist dann eher so ein Marketing-Blabla.
Nun ja, also es war ja definitiv so, dass sich die ganzen Vertreter einige Tage vorher ja auch extra deswegen getroffen haben, ja. Also da es eine Art runden Tisch gab. Fakt ist aber auch, dass trotz des Vetos von DFB und DFL das im Endeffekt so keine Relevanz hatte, ja, denn es wurde ja trotzdem durchgezogen und die relevanten Stellen, Ordnungsamt etc. pp. Haben es ja genehmigt und deswegen konnte es durchgezogen werden ohne großartige Probleme. Und der von dir angesprochene Punkt bezüglich Marketing-Problematik, ich frage mich, was schöner ist für eine Marke, dass es solche tollen Choreos gibt oder dass es sie nicht gibt. Ne? Aber da reißen wir natürlich wieder einen problematischen Punkt an, der wahrscheinlich Ewigkeiten diskutiert werden könnte.
Ja. Ja, da bist du ganz schnell wieder in so Grundsatzdiskussionen. Nee, das bringt uns jetzt hier nicht weiter.
Ja. Was ja schon gesagt wurde, es ist natürlich auch was, gerade die Strobobomben, die du ja vorhin schon angesprochen hattest, Alex, sind sowieso ein bisschen untergegangen durch die helle Stadionatmosphäre. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt vorhin, dass es eben, ja, wer hätte atmosphärisch natürlich noch mehr hergemacht, hätte man das Licht ein bisschen runtergefahren oder auch sonstiges. René, ich glaube, du hast das vorhin schon mal auch erwähnt gehabt. Es ist natürlich was. Es ist schade, dass dann der Verein nicht noch ein bisschen unterstützend, weil ich denke, das hätte nicht viel ausgemacht, da mal zumindest einen Ticken dieses Licht zu dimmen, um eben diese Show noch ein bisschen attraktiver zu machen. Ich habe es auch im Endeffekt dann in manchen Videoaufnahmen, die haben es auch gar nicht so richtig hergegeben, dann nochmal anderer Winkel geguckt. Ah, perfekt, da konnte man es dann ein bisschen schöner sehen, aber man hätte sicherlich noch einen Ticken mehr rausholen können. Aber es war natürlich eine geniale Choreo mit ewig viel Aufwand und vielen Dank dafür, weil das macht Fußball wirklich richtig attraktiv, meiner Meinung nach.
Ja, vollkommen recht. Also ich fand so im Nachhinein ein bisschen schade, dass eine ähnlich geplante Choreo damals in der Europa League nicht stattfinden konnte, weil da war ein ähnlicher Aufbau auch mit den Buchstaben und dem Rauch geplant, die das Wort Ultras hätten gebildet. Und da wäre halt ganz bunter Rauch zum Einsatz gekommen. Und ich fände, das hätte es halt noch mal ein bisschen geiler gemacht. Deswegen tut es mir immer noch leid, dass wir die Choreo damals nicht durchführen durften. Aber hier, die war auch schon eins der größeren Dinge.
Ja, das definitiv. Und ich hoffe, dass wir davon noch die eine oder andere in dieser Spielzeit sehen werden.
Ja, dafür wird es aber Zeit, dass es mal wieder die ein oder andere Choreo-Spende gibt, denn sowas kostet natürlich einen Haufen Geld.
Oh ja.
Unmassen, ja.
Oh
ja.
Und auch viel Arbeit. Also das sind halt so Dinge, wie ihr das eben schon angesprochen habt, da ziehe ich immer den Hut vor, denn es gibt Leute, die sich da lang hinsetzen und dann in ewiger Kleinstarbeit das alles aufbauen und so weiter und so fort. Zum Glück haben sich ja dann anscheinend externe Stellen dazu bereit erklärt, das irgendwie dann zu entsorgen. Ich glaube, das ist jetzt nicht allein an den Fans hängen geblieben, ja. Aber den Aufbau, diese ganze Idee aber auch erstmal zu kreieren.
Die waren seit Mittwoch im Stadion, ne? Ja. Also die haben 4 Tage im Prinzip vor dem Spiel angefangen, die Choreo aufzubauen.
Das muss man sich mal geben.
Ja.
Das muss man sich mal geben und da muss man echt den Hut davor ziehen. Allein deswegen ist das für mich eine Choreo gewesen, monströsen Ausmaßes, wo der es einfach Respekt zu zollen gilt, dass sich Leute so für einen Verein und auch für die Idee eines Ultrakonzepts auseinandersetzen und auch einsetzen, dass sie bereit sind, so viel persönliche Zeit zu spenden für so ein Produkt. Grandiose Sache. Toll.
Unterschreibe ich, ja. Das ist wirklich einsame Spitze.
Also ich möchte gar nicht wissen, was für Zeiten die da irgendwie am Zeichenbrett verbracht haben, um überhaupt zu gucken, inwieweit das machbar ist und das alles zu planen und diese ganzen Zettel zu machen und zu verteilen und Zeiten zu planen, von wann bis wann was läuft und so weiter. Also das ist ein enormer Aufwand.
Ja, es ist halt in gewisser Weise auch das, was die Frankfurter Fankultur irgendwo auszeichnet und zudem, ich will nicht sagen Mythos, ja, das klingt ein bisschen hochtrabend, aber doch zu diesem fast Alleinstellungsmerkmal macht. weswegen auch der Verein einfach zerrt. Ne? Also ja. Davon zerrt auch der Verein. Das ist halt mehr als nur Fußballkonsument, sondern da steckt auch Herzblut drin. Und schön, dass diese tolle Leistung auch mit 3 Punkten belohnt wurde.
Ja, das definitiv. Also die Spieler waren ja begeistert und ich finde, das ist dann ein schönes Gesamtprodukt, dass du einfach sagen kannst, am Anfang die tolle Choreo und am Ende noch belohnt mit 3 Punkten, das ist dann in Summe einfach das, was wir haben wollen.
Ja, haken wir mal Schalke ab, würde ich sagen.
Jawohl. Yes. Nächster Gegner, Mainz.
Jo, und irgendwie wie immer müssen die Vereine ihre Trainer exakt vor dem Spiel gegen uns entlassen.
Natürlich. Das war doch
ja, wer so. War denn der Letzte, der es gemacht hat? Hamburg?
Ja, glaube ja.
Ich glaube, das ist kein Vorteil für uns.
Nee,
dann hast du halt nicht. Die Situation, dass die Spieler alle nochmal versuchen, Gas zu geben. Du hast eine neue Ansprache da, du hast auf einmal jede Menge Veränderung, die, wenn es auch nur fürs erste Spiel ist, auf jeden Fall nochmal so einen zusätzlichen Push gibt. Deswegen ist das, glaube ich, gerade eine ganz ungünstige Situation für uns.
Das ist mit Sicherheit eine ganz blöde Situation für uns. Genau aus den Gründen, die du gerade eben genannt hast. Hinzu kommt wahrscheinlich jetzt einfach noch diese ganze Aufmerksamkeitsspanne, dass sie jetzt alle irgendwie nicht gucken, wer ist Favorit, sondern wer ist denn der neue Trainer und was macht er, was tut er, was kann er. Also du hast ja auch diese ganze Aufmerksamkeit, die von außen einfach auf das Thema dann anders gelenkt wird.
Ja.
Ich frage mich auch immer, können die nicht nochmal eine Woche warten, bevor sie dann einen Trainer wechseln? Aber für die ist es halt jetzt eine optimale Situation, denn sie haben jetzt ein, was sie selbst teilweise als Derby bezeichnen, ja, was zumindest ein rein Main-Duell ist, mit irgendwelcher gewisser Brisanz auf jeden Fall. Und hier heißt es dann natürlich, die Eintracht muss aufpassen, denn eine gewisse Zwangseuphorie, sage ich mal, wird auf jeden Fall durch den neuen Trainer ausgelöst, ja. Und das setzt wirklich nochmal Kräfte frei. Es gibt eine neue Positionierung der Plätze. Die Spieler präsentieren sich neu und da wird jeder motiviert sein.
Obwohl ich trotzdem hoffe, dass Mainz einfach momentan nicht in der Lage ist, guten Fußball zu spielen und auch mit einem neuen Trainer und neue, ja, ich sag mal, Motivation, einfach das System so noch nicht greift. Also wenn man sich die letzten Spiele so anschaut und auch gerade das Spiel gegen Dortmund, ich glaube, die sind ja, glaube ich, sofort in der ersten Minute oder sowas mit 1-0 in Führung gegangen. Also die beste Voraussetzung, um ein Spiel gut runterzuspielen und ja, gut, hatten ja dann noch 4-2 verloren. Ich glaube, viel nach vorne ging nicht. Es lässt hoffen. Also klar, es ist möglich, dass das jetzt durch diesen Trainerwechsel komplett umgestellt wird. Wenn die Eintracht den Trainer wechselt, haben wir auch schon oft genug früher erlebt, war es auch nicht so, dass wir die nächsten Spiele immer gewonnen haben, egal ob dann ein Derby war, wo wir uns super motivieren konnten oder sonst irgendwas. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch, wenn wir einigermaßen eine gescheite Leistung geben und die Abwehr gut steht. Ein Zambrano sollte wieder, der war nur gelb gesperrt, ne?
Ja.
Ja, was halt im Kopf, genau. Also mit einem Zambrano, der vielleicht auch wieder gut drauf ist, ein Russ, ich weiß nicht, wie es mit Andersen aussieht, ob er wieder fit ist, er war, glaube ich, krank.
Ich glaube, der ist jetzt erst seit heute oder gestern im Mannschaftstraining wieder. Also das
dann lieber nicht. Mit Russ und Zambrano und dann, ja, solange wir hinten einigermaßen stehen, geht nach vorne vielleicht auch mal wieder was. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch, dass wir da auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen.
Also ich würde Mainz da nicht so unterschätzen, weil die haben halt schon ein paar richtig gute Spieler im Kader, ne? Also, keine Ahnung, ein Okazaki vorne, der hat eine ganz gute Hinrunde gespielt, Jajel Kuh, dann im defensiven Mittelfeld, Johannes Geist spielt im Moment eine richtig gute Saison, auch ein Mali hat schon gute Dinger gebracht, ne? Auch das Tor gegen Dortmund, was er da geschossen hat, also ich würde es nicht unterschätzen. Ich halte Mainz für gefährlich.
Ja, gefährlich auf alle Fälle. Okazaki war ein Spieler, den du eben vollkommen zu Recht angesprochen hast, der über ein absolut hohes Gefahrenpotenzial verfügt. Ja, Mali ebenfalls, tolles Talent, der sich mittlerweile wirklich gut auch in der Bundesliga dauerhaft einfindet. Da sind wirklich Spieler da, die das Potenzial haben, uns gefährlich zu werden. Ja, auch in Loris Karius kommt wieder zurück, der Torhüter, der für mich eigentlich eine ganz ordentliche Bundesliga-Saison spielt. Ja, Geis ebenfalls, aber natürlich hast du momentan halt auch so mit Baumgartlinger und auch ein Bell, das sind alles Bundesligaspieler, das sieht normalerweise ganz ordentlich aus, aber die Innenverteidigung oder auch grundsätzlich die Defensive ist momentan nicht so gut in Schwung. Ich meine, wenn die selbst gegen die Hertha verlieren, ja, meine Güte, ja, wenn Mainz selbst gegen Hertha verliert, dann ist es schon ein deutliches Zeichen, aber wir wissen natürlich nicht, wie der neue Trainer dann aufstellen wird. Kann ja sein, mit dem neuen Trainer wird dann alles anders. Ich habe auch immer noch so latent die Angst, dass dann uns ein Sami Alagui wieder begegnet und uns der wieder ein, zwei Tore einschenkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der relativ regelmäßig gegen die Eintracht trifft. Das kann nur mein subjektives Gefühl sein. Aber für mich ist es auch ein Spieler, den ich mal ganz gern bei der Eintracht gesehen hätte. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen.
Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Klar, es ist... Die Spieler sind teilweise nicht schlecht, aber in der Leistung, und ich hoffe einfach, dass der Trainereffekt jetzt nicht so massiv ist und sofort einschlägt, und dementsprechend mache ich mir immer noch nicht in die Hose vor dem Samstagspiel ist diesmal, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Es ist gut, dass du optimistisch bist, denn hoffentlich kommt das ein bisschen auf mich rüber.
Gib mir größte Mühe, Marvin.
Ja. Naja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie die Eintracht sich aufstellt. Da habe ich eben schon bei Twitter den freundlichen Hinweis bekommen, dass natürlich es eine gewisse Problematik gibt, denn ein Hasebe ist leider mit der 5. gelben Karte gesperrt.
Yes.
Das heißt, wer kommt für ihn rein? Wir haben ja nicht nur die Defensiv-Mittelfeldproblematik, sondern wir haben auch leider die Situation, dass in der Innenverteidigung dürfte es auch noch Ausfälle geben. Ich glaube nicht, Andersen wird bis dahin wahrscheinlich nicht fit, ne?
Ja, aber wenn du Russ in die Innenverteidigung ziehst, ist für mich der nächste Kandidat fürs defensive Mittelfeld Medojevic.
Mhm. Okay.
Also das ist nach wie vor jemand, in den ich viel Hoffnung setze. Der kam jetzt länger nicht zum Zug. Er hat sich auch ein bisschen beklagt, dass er immer mal so latente Probleme, ich glaube mit der Ferse oder Achillessehne hat, wo er jetzt irgendwie gar nicht dazu kommt, das mal ausheilen zu lassen. Vielleicht hat ihm da jetzt auch die Spielpause mal ein bisschen gut getan. In denen habe ich nach wie vor Hoffnung und ich würde mir wünschen, dass er die Chance bekommt und sie natürlich auch nutzt.
Ja, im Zweifel würde ich sogar sagen, eine andere Option wäre immer noch JJ Flum. Ja.
Oh, ich habe befürchtet, dass das kommt.
Ich habe ihm jetzt extra einen anderen Spitznamen gegeben und habe gehofft, dass ich habe mir dadurch gehofft, dass das Herz der Alex ein bisschen erweicht wird, ja, aber ich täusche mich, ja.
Vielleicht musst du den Alex nennen.
Ja. Nee, ich glaube, dann wird es auch nicht besser. Ich könnte einen Skibbe nennen. Vielleicht wird es dann besser. Nee, ja, also ist natürlich...
Johannes Kajo Flum.
Oh ja, ich merke jetzt schon, es geht alles. Ja, also das ist natürlich eine Situation, aber Medojevic, hast du vollkommen recht, ist auch einer, der regelmäßig wenigstens eingewechselt wird, wäre jetzt der logische Nachfolger für einen verletzten Hasebe. Beziehungsweise nicht verletzt, sondern
gesperrt
Hasebe. Ja. Ansonsten wird es, glaube ich, keine großartigen Wechsel in der Aufstellung geben, kann ich mir vorstellen. Kittel rotiert wahrscheinlich raus, für ihn wird dann wahrscheinlich Pierson reinkommen, aber ansonsten sehe ich da nichts.
Ich ähnlich, ja.
So sehe ich es aber auch. Ne? Also für mich hätte auch jetzt Pierson seine Chance bekommen, einfach auch mal durchzuspielen. Ja, und dann schauen wir mal. Ansonsten hätte ich es jetzt genauso gesetzt wie ihr auch, mit also, Russ in der Innenverteidigung, Medojevic.
Inui immer noch draußen.
Ja.
Wie Mainz so sonderlich liegt, dass er jetzt zwingend von Anfang an spielen müsste.
Nö, vor allen Dingen, ich würde halt Pierson jetzt tatsächlich auch gerne mal weiter testen. Ne? Also er hat jetzt eine gute Halbzeit gespielt. Ich würde gerne mal sehen, wie er sich jetzt über 90 Minuten dann bewegt und gibt.
Genau. Und wenn nicht, haben wir immer noch Optionen auf der Bank, die wir dann dementsprechend wieder reinbringen können.
Ja.
Genau, also ein Kittel will mit Sicherheit auch was gut machen. Von daher hast du den auf der Bank, du hast auch einen Inui dann weiter noch auf der Bank, den du jederzeit bringen kannst. Also es ist nicht so, dass uns da die Optionen fehlen. Aber ich glaube, der Test oder den Versuch, den hat sich Pierson verdient.
Ja, und ich finde es aber auch.
Und daher soll er das jetzt auch erstmal machen.
Ja, was ist denn? Ja?
Nee.
Was ist denn mit dem Cutlets eigentlich?
Autsch.
Der naja. Ist auf dem Papier noch da.
Weil man doch sagen muss, wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ein Seferovic, zwar wieder ein bisschen aufsteigender Ast, aber wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, mal einen, wenn er heiß ist, einen Cutlet spielen zu lassen.
Ja, dann aber bitte für Meier.
Dann lieber für Meier, okay.
Ich habe immer das
Gefühl. Ich weiß, das wird nicht passieren, aber deswegen bin ich hier auch nur Couchtrainer und kriege keine 5 Millionen dafür.
Also ich weiß noch nicht, ob Thomas Schaaf 5 Millionen dafür bekommt. Ja. Gehe aber davon aus, dass ein Wechsel.
Er bekommt auf Cutlet. Jeden Fall mal ein Vielfaches von dem, was ich für die Teilnahme am Podcast bekomme.
Ja, was schon schändlich genug ist. René, wir gucken kritisch in deine Richtung.
Nein, ich krieg nichts von meinem Geld ab.
Ja, okay. Ich merke schon, ich muss einen Trupp anonymer Schläger zu dir schicken.
Nicht anonym.
Ja, also wir. Nein, aber jetzt nochmal ganz kurz zum Thema zurückzukommen. Ganz abgesehen davon, dass Meier niemals rausrotieren wird, denke ich, dass Cutlets, also eine Integration von Cutlets auch immer einen kleinen Systemwechsel mit sich ziehen würde. Denn irgendwie denke ich nicht, dass Cutlets dann genau die Position übernehmen würde. Ich denke eher, dass er wieder eine Option ist, die auf der Bank sitzt und eventuell im Laufe des Spiels eingesetzt wird. Aber ja. Es ist halt so, Cutlets ist momentan kein Spieler, der den höchsten Wert genießt unter Thomas Schaaf. Vielleicht ergibt sich da wieder die Möglichkeit, gegenwärtig gehe ich aber auch fest davon aus, dass Seferovic und Meier im Sturm gesetzt sind.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, würde ich jetzt auch erstmal von ausgehen. Tipp.
Bleibt die Null stehen?
Ja.
Dann tippe ich ein 2-0. Also ich war so ein bisschen am Schwanken zwischen 2-1 und 2-0.
Ich nehme dein 2-1. Ganz
arg auf den Sieg.
Also, Frau Alex sagt ein 0-2. Dennis sagt ein 2-1.
Jawohl.
Ja, also 1 zu 2.
Wenn Dennis 2-1 sagt, sagt die Alex nicht 0-2.
Ja.
Ne?
Ja, also, ja.
Da musst du dir jetzt schon mal ein System aussuchen, bei dem du bleibst.
Ja,
macht das hier alles keinen Sinn.
Nee, ich merke schon. Der René ist sehr wankelmütig, was das anbelangt. Nein, ich sage einfach, ich mache es einfach für den René, ne, damit es nicht so schwierig ist, 2-2. Und jetzt kannst du dir aussuchen, aus welcher Richtung du das 2-2 ansagst.
Ja, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich drehe das 2-2 rum und mach's zu einem 2-2. Ja, die 0 bleibt. Und 3-0 für uns, also 0-3.
Ihr grenzenlosen Optimisten.
Oh, bei dir läuft's.
Ja.
Naja.
Meier stümpert eins rein, Seferovic und Stendera.
Meier. Ich bin Meier die ganze Zeit höher.
Ich find's so krass.
Ohne Meier kein Dreier?
Das ist völlig aus dem Zusammenhang geschnitten.
Das ist vollkommen egal, weil das stimmt.
Das habe ich im Rahmen einer weiteren Hasstirade gesagt.
Ich merke schon. Ja, aber der René wird seine Stelle als Lügenpresse absolut gerecht hier.
Solange es funktioniert.
Naja, gut. Also, Mainz hätten wir ja grundsätzlich erstmal positiv abgehakt. Hoffen wir, dass das Ergebnis ein ähnliches sein wird. Ja, ich lasse mich auch gern umstimmen und einen Sieg nehme ich natürlich auch wieder gerne mit. Ja, das wären weitere 3 Punkte für den Klassenerhalt, mit dem sich auch andere Vereine noch rumzuschlagen haben. Womit wir uns in der nächsten Saison bzw. in der Sommerpause mit rumzuschlagen haben, wird wahrscheinlich die Position im Defensiven bzw. in der Innenverteidigung sein, denn da sieht es momentan arg nach Ausverkauf aus, ne?
Da sprichst du was Gutes an, ja.
Matlung zuerst in der Verlosung gewesen, da gab es von der Bild, die anscheinend nichts Besseres zu tun hat, als nach einem Sieg zu sagen, ja, Matlung wird in der Winterpause wahrscheinlich, in der Sommerpause die Eintracht verlassen. Ich weiß auch gar nicht, wie das Gerücht jetzt überhaupt in die Welt kommt und welche Relevanz es nach dem Sieg gegen Schalke hat. Aber okay, die Bild-Zeitung muss anscheinend was schreiben.
Ich glaube, es haben sich zu wenig Leute für den Penis von Choupo-Moting interessiert. Deswegen musste ein neues Thema her, was Aufmerksamkeit generiert.
Ich find's gut, dass du es auch mal ansprichst, ja? Denn du scheinst nicht zu den Leuten zu gehören, die es nicht interessiert, ja?
ich fand den Artikel einfach so unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen
informativ.
Soll.
Also,
journalistisch wertvoll. Ja, weil sie heute
wie kann ich denn einen ganzen Artikel mich darüber auslassen, wie neidisch ich über Chupomotings Riesenpenis bin? Unglaublich.
Nun denn, es gibt auch interessante Interviews im Playboy. Ich denke, Junge, das ist eine ähnliche Kategorie. Ja, aber natürlich, den Artikel musste ich jetzt zwangsläufig lesen, weil du mir auf die Nase gedrückt hast. Ja. Aber ich will doch lieber zu anderen Themen kommen. Denn Mattlung, okay, werden wir schauen. Ich meine, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ob er unsere Abwehr in der kommenden Saison noch bereichern wird, werden wir sehen. Aber das Thema Zambrano ist natürlich ein großes.
Ein noch viel größeres eigentlich.
Natürlich, auf jeden Fall. Ich denke, wie wir in den letzten Tagen auch gesehen haben, wird ja immer wieder orakelt, wo er hingeht. Ich denke, der Stefan Kriege hatte letztens irgendwie bei diesem ominösen Twitter mal in Aussicht gestellt, dass auch Gladbach ein theoretischer Kandidat wäre.
Wo kam das denn
her? Das kam im Laufe des Doppelpasses, hat sich das ergeben. Ich weiß nicht, ob der Manager Eberl im Doppelpass war. Auf jeden Fall ging es um die Personale Zambrano und da wurde wahrscheinlich der Kreis etwas weiter gesponnen. Ist aber auch natürlich eine Mannschaft, die konstant oben ist. Wenn wir sehen, Gladbach momentan auf Platz 3 wieder mit Ambitionen in der Champions League oder beziehungsweise auf einen Champions League Platz, das wäre natürlich eine interessante Weiterentwicklung für einen Zambrano.
Und glaube da nicht dran. Also ich glaube, dass das momentan tatsächlich sehr geschickt platzierte Pressearbeit ist, um im Thema Zambrano voranzukommen, weil der Knackpunkt des Ganzen scheint ja das Schweizer Konsortium zu sein, was noch Anteile an ihm hält. Die werden aber auf Teufel komm raus versuchen wollen, mit Zambrano Geld zu verdienen. Das ist ja das einzige Interesse, was sie da dran haben. Zambrano hat einen Vertrag bis Ende der Saison, das heißt, danach ist er ablösefrei. Dann würde ja auch so ein Schweizer Konsortium quasi leer ausgehen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das eintreffen wird. Ich glaube, das ist im Moment ein Poker auf hohem Niveau, wo jeder versucht zu gucken, wie weit er gehen kann. Und ich bleibe optimistisch und gehe fest davon aus, dass Zambrano auch nächstes Jahr bei uns spielt.
Ja, aber das mit den Schweizern, ich habe das sowieso noch nicht so ganz verstanden. Kann mir das nochmal einer in Ruhe erklären? Irgendjemand soll noch Anteile an ihm halten, wenn er verkauft wird, mitzuverdienen? Oder was ist da, ja, was genau. Ist da die, ja. Das ist
er
so die Aussage.
Er gehört quasi zu Teilen diesem Schweizer Wirtschaftskonsortium. Das heißt, die haben ein Mitspracherecht, wo er hingeht. Die Eintracht, wenn er da bleibt, muss die Schweizer rauskaufen.
Warum haben wir das damals noch nicht gemacht, als wir den Vertrag generell...
Weil wir es nicht geschafft haben und weil damals die Notwendigkeit noch nicht so war, wie sie heute ist, weil es mittlerweile ein Statut gibt, dass du im deutschen Profifußball diese Dritteigentümerverhältnisse nicht mehr haben darfst.
Okay, ja. Verstehe ich.
Das heißt, das gleiche Problem wie wir hat auch Gladbach. Das heißt, sie müssen auch das Gehalt von Zambrano stemmen, ihm ein Handgeld bezahlen plus die Schweizer rauskaufen. Das macht halt einen Spieler in Deutschland sehr uninteressant. Es gibt ein Gerücht, dass er nach Mailand geht.
Habe ich auch gehört, ja.
Ja, das wäre halt eine Option, aber da geht er dann halt auch ablösefrei. Und da ist halt auch die Frage, inwieweit die Schweizer da mitziehen. Von daher ist es halt... Also ich glaube, das ist im Moment tatsächlich ein echt riesen Pokerspiel, bei dem wir aber gute Karten haben, weil ich glaube, dass ein Zambrano gerne bleiben würde, dass sein Anliegen aber auch ist, dass ein Handeln mit seiner Person leichter wird. Das heißt, er sollte auch ein Interesse daran haben, die Schweizer rauszubekommen. Aber das macht ihn halt echt teuer.
Ja, es ist ein
aber ja. Ich bin guter Dinge.
Ich finde es immer noch aber witzig, dass ein Konsortium Rechte an einem Menschen besitzen kann.
Ja, das ja ist deswegen aber, ist es ja auch nicht mehr legal.
Ja, ist vollkommen absurd.
Das ist halt dieses Verhältnis einer zunehmenden Pervertierung im europäischen oder im Weltfußball, dass es immer perfidere Konstrukte gibt, wo möglichst viele Leute mitverdienen können. Das ist nicht nur dieses einfache Beratertum, sondern mittlerweile auch so ganze Konsortien. Das ist so pervers, wie es sich anhört. Das ist so unverständlich, wie es sich anhört. Und genau solche Probleme bereitet. Das ist natürlich auch der Eintracht. Das war damals wirklich nicht so relevant. Da kam ein Spieler, ein relativ junger Spieler von St. Pauli. Da war das nicht ganz so dramatisch, wie es heutzutage ist mit so einem Marktwert. Es gibt immer Vereine, denen ist es auch egal. Arsenal war auch mal latent an ihm interessiert. Der AC Mailand dürfte es irgendwo auch hinbekommen, das Geld zu bezahlen, dass die Eintracht das ohne weiteres hinbekommt. Weil das Perfide ist ja wirklich, es ist ja so, und das kann ich auch dementsprechend gar nicht so hundertprozentig erklären, aber es ist so, dass selbst wenn er ablösefrei wechseln würde, müsste da irgendwie Geld über die Bühne gehen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Zambrano selbst hat ja gemeint, dass die Chancen auf eine Vertragsverlängerung gegenwärtig eher gering sind. Aber was tut denn die Eintracht im Falle eines Abgangs von Carlos Zambrano? Gibt es da denn schon adäquate Alternativen?
Namentlich ist nichts bekannt, aber wir sind uns, glaube ich, alle ganz einig darüber, dass dann ganz schnell irgendwie ein Ersatz gefunden werden muss, weil das ist eine Position, wo du einfach nicht mit wenig Besetzung in der Saison gehen kannst.
Ja, also es gibt sogar schon
Wobei es gibt schon ein paar Namen, die im Umlauf sind, ne?
Genau, es gibt schon das eine oder andere Gerücht. Unter anderem, und da wird es natürlich besonders brisant, ein gewisser Herr Hübner, und zwar der junge Sohn vom
Na, eigentlich beide,
Chef.
Ne? Also,
beide sogar. Also ich habe jetzt nur von Benjamin Hübner gehört, der in der Innenverteidigung bei Ingolstadt spielt und laut Fee einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga ist. Aber wir wissen alle, das würde natürlich gewisse Konflikte hervorrufen, weil holt der Manager seinen Sohn zum Bundesliga-Verein. Boah, so muss der dann immer aufgestellt werden. Natürlich muss es immer nach Leistung gehen, aber es könnte Probleme geben.
Ja, du hast halt noch den zweiten Sohn, der halt nochmal ein Tacken jünger ist, auch in der zweiten Liga kickt bei Sandhausen. Auch ein heißer Kandidat auf den Job. Das Problem, glaube ich, bei beiden sind eher die Vertragsverhandlungen auch. Na, also ich meine, Hübner ist ja derjenige, der mit dem Berater, den er wahrscheinlich für seine Söhne irgendwann mal angestellt hat, wenn die überhaupt einen haben, vielleicht ist er sogar noch der Berater.
Nee.
Wie verhandelst du denn dann?
Gibt keine Doppelfunktion, definitiv nicht. Aber es ist durchaus trotzdem schwierig, wenn sich.
Ja, warte mal, also wenn du mal auf transfermarkt.de nachschaust, ist der Berater von Florian Hübner ein Familienangehöriger.
Okay.
Da müsste er ja quasi mit sich selbst verhandeln, das wäre ja ganz witzig.
Genau, also da musst du dann auf jeden Fall mal schauen, wie du die Situation auflöst. Also ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, wenn er denn dann endlich mal da ist. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Ich meine, würdet ihr, ja gut, Marvin brauche ich nicht zu fragen, im Unternehmen mit eurem Vater zusammenarbeiten?
Dennis, bräuchtest du bei der Situation auch nicht fragen, weil
ach, stimmt, seid ihr ja alle raus.
Unbedingt. Nein, aber es ist natürlich ein bisschen eine tricky Situation. Es ist schwierig, aber ich denke nicht unmöglich. Also denke ich, wäre schon auch eine Alternative. Muss man halt gucken, was da jetzt so, was da noch läuft. Aber eine Alternative, gibt's denn noch weitere Namen, die da gehandelt werden, weil ich habe jetzt auch gar nicht so viel mitbekommen. Der René hat ja auch schon gesagt, er wusste auch von fast nichts.
Ja, gut, also aber auch nicht für die Innenverteidigerposition.
Okay.
Also für
okay.
die Innenverteidigerposition ist jetzt schon markant der Name. Und ich denke auch, also wenn es sich am Ende der Saison ergibt, dass Benjamin Hübner sich so aufdrängt und eigentlich einen Erstligavertrag angeboten bekommen muss, sonst wird ihn irgendein anderer Bundesligist nehmen, dann sollte man sich dessen schon mal annehmen. Es ist ganz klar. Denn bevor du ein tolles Talent, und ich finde ja die Idee gut, mal wieder in Richtung zweite Liga zu gucken, entweichen lässt, ja, sollte man darüber nachdenken, auch wenn sich das als schwierig gestaltet. Aber Fakt ist ja auch, dass immer noch die absolute Autorität ein Trainer beziehungsweise der Trainer hat. Und dass er dann im Endeffekt aufstellt, wen er als qualitativ am besten ansieht, sollte selbstverständlich sein, und dann dürften die Verhältnisse zwischen Benjamin und einem Bruno Hübner auch nur relativ, ja, nicht die größte Rolle spielen. Aber natürlich ist es ein bisschen tricky, wir werden sehen. wie das weitergeht. Ansonsten auf der Linksverteidigerposition wird ein Danilo Soares, also ebenfalls wieder ein Ingolstädter, gehandelt, der, wir wissen ja noch nicht genau, wie es mit Bastian Oczypka aussieht. Ja, das sind natürlich auch alles gegenwärtig nur Gerüchte, aber Oczypka ist auch einer derjenigen, die ihren Vertrag irgendwann mal verlängern müssen oder halt eben nicht. Und als Ersatz wäre dann auch ebenfalls ein ambitionierter Zweitligaspieler. Dort. Wirklich. Jetzt reicht aber.
Immer weiter.
Von dem habt ihr noch nichts gehört, sonst hättet ihr euch schon ausufern.
Nee, habe ich irgendwie jetzt nicht mitgekriegt.
Ich hab's gelesen, aber ja.
Ja, wir
so,
sind
so arg verfolge ich die zweite Liga jetzt auch nicht, dass ich da tatsächlich die ganzen Spieler auf dem Schirm habe.
Das ist natürlich wieder die Arroganz eines Bundesligisten. Ja, nur zweite Liga, nee, nur wenn es relevant wird. Nein, Spaß. Ich würde es ja auch ganz gerne nicht verfolgen, aber wir kennen ja unsere Eintracht und wissen, dass sie öfter bereit dazu ist, mal wieder runterzurutschen. Ich bin froh, dass es gegenwärtig nicht so aussieht, aber gibt ja auch andere interessante Zweitliga-Vereine, der FSV und Darmstadt, und da gucke ich immer natürlich ein bisschen drauf. Aber
ja,
wie gesagt.
Ja, also schauen tue ich es halt schon, ne? Und ja. So Sachen wie, dass der FSV hier Rasenballsport aus dem Stadion haut, finde ich natürlich auch wieder geil. Aber ich habe natürlich die Spieler nicht so auf dem Schirm, wie es auch in Zweitligasaisons der Fall war.
Ganz klar, ganz klar. Nur gut, aber. Es dauert ja auch noch eine Weile. Wir haben jetzt erst den 21. Spieltag. Bis zur Sommerpause wird sich da noch einiges tun. Aber trotzdem gut, dass mal in die zwei Liga geguckt wird. Ne? Gut. Gibt es denn sonst noch Themen? Don René, du alter Karnevalist.
Ich, alter Karnevalist, ja. Nö, alles, was wir uns vorher rausgesucht hatten, konnten wir mittlerweile erfolgreich auf dieses Tonband bringen. Somit würde ich sagen, sind wir am Ende. Getippt haben wir. Sind wir durch. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für die Woche. Es sei denn, Marvin möchte noch irgendetwas anmerken.
Nö, warum sprichst du mich denn an? nein, ich bin ruhig.
Weil du die letzte Mal irgendwas angemerkt hast.
Nein, ich brauche keine Redezeit mehr.
Gut. Marvins Redezeit ist erschöpft. Wir haben sowieso hier nicht viel zu sagen. Von daher machen wir den Sack für diese Woche zu. Wir wünschen allen eine schöne Restfaschingswoche. Nehmt euch ein Beispiel an Alex und beginnt die Fastenzeit. Fasten darf die Eintracht am Wochenende nicht mit den Punkten, sondern soll möglichst mit 3 Punkten aus Mainz wieder zurückkehren, und wir melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.